Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In der Laborschule Bielefeld ist so ziemlich alles anders als an einer anderen Regelschule. Es gibt keine Noten, zumindest bis zur 9. Klasse. Die LehrerInnen werden geduzt und die Großen helfen den Kleinen in den ersten Jahrgangsstufen. Die Laborschule Bielefeld ist in dieser Woche 50 Jahre geworden und das ist Grund genug für uns, uns das Lernen dort mal ein bisschen genauer anzuschauen und über den Bielefelder Tellerrand zu blicken. Das heißt, konnten andere Schulen in Deutschland von den Innovationen der Laborschule profitieren? Und wenn ja, wo und wie? Ich bin Bettina Köster und wie immer können Sie sich gern beteiligen an der Sendung. Wenn Sie uns anrufen, dann gerne unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Da können Sie auch gerne Ihre Telefonnummer hinterlassen. Wir rufen Sie an und binden Sie hiermit in das Gespräch ein. Was wissen Sie über die Bielefelder Laborschule oder was interessiert Sie daran besonders? Melden Sie sich gern bei uns und dann kommen wir hier in der Sendung zusammen. Lenia Schröder ist eine Schülerin der Laborschule in Bielefeld, 15 Jahre alt, und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Lenia.
Hallo.
Lenia, du hast ja beide Systeme sozusagen kennengelernt. Du warst erst auf einer normalen, in Anführungsstrichen, Grundschule, dann ein Jahr auf dem Gymnasium und zur 6. Klasse bist du dann auf die Laborschule gekommen. Warum hast du dir die ausgesucht?
Genau, also es war schon so, dass meine Eltern mich zur 9. Klasse dort angemeldet haben, weil da gibt es ja schon eine Vorschulklasse. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber keinen Platz bekommen, weil es ja auch nur bestimmte Anzahl an Plätzen gibt. Und genau, dann war ich erstmal 4 Jahre auf einer ganz normalen Grundschule, wo es mir auch richtig gut trotzdem gefallen hat und ich eine gute Grundschulzeit hatte. Dann bin ich dann aber aufs Gymnasium gewechselt, wo das dann nicht mehr so gut geklappt hat. Also ich habe auch nicht so guten Anschluss gefunden und sowas. Das war nicht so das beste Schuljahr. Und dann habe ich zur 6. Klasse einen Anruf bekommen, dass ich sozusagen noch auf der Warteliste stehen würde. Und wenn ich noch Interesse hätte, hätte ich jetzt einen Platz und könnte mir halt für eine Woche die Laborschule auf jeden Fall angucken und dort hospitieren. Genau. Ich habe das dann gemacht und es hat mir auf jeden Fall direkt in der ersten Woche super gut gefallen. Also auf jeden Fall auch das Schulsystem. Also natürlich hat es auch so ein bisschen, also bei jedem unterschiedlich, dass es bei mir auch einfach direkt mit den Leuten gut geklappt hat, aber das Schulsystem war auf jeden Fall eigentlich für mich direkt besser.
Was hat dir denn da genau gut gefallen? Du sagst, das hat dich direkt angesprochen. War das auch die Tatsache, dass es keine Noten gibt?
Ja, genau, das war natürlich am Anfang auch eine Umstellung erstmal. Also man gewöhnt sich da eigentlich schneller, als man denkt dran, auf jeden Fall. Aber mir hat auf jeden Fall dieses Offene gut gefallen. Man ist eigentlich, finde ich, schon viel besser mit seinen Lehrern, kommt man besser klar, man hat ein besseres Verhältnis irgendwie auch so miteinander, dadurch, dass man sich halt auch duzt und so. Also man kann eigentlich immer auch auf die zukommen und sowas. Man ist so irgendwie mehr auf einer Augenhöhe so.
Ja, und das ist ja so eine offene Fläche. Ich habe mir das mal im Internet angeschaut, die Schule. Ich war jetzt nicht bei euch, aber habe mir das angesehen. Und das ist ja wirklich fast wie so eine Fabrikhalle. Und dann sind da immer so Stellwände dazwischen. Ist das nicht ein bisschen unruhig, wenn da alle so irgendwie doch dann miteinander lernen?
Genau, das denken viele am Anfang. Das dachte ich auch. Ich konnte mir das auch am Anfang gar nicht vorstellen, weil ich hatte am Anfang so ein Gespräch und dann meinte der Schulleiter ja auch, wir arbeiten auf Flächen, und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und im Endeffekt ist es eigentlich viel einfacher oder leichter, als man denkt. Wir sitzen da halt und dann, klar gibt es Tage, wo es unruhiger ist, wo mal mehr Unruhe ist und also wo es mal lauter ist. Aber ich finde schon, dass jeder irgendwie einigermaßen Rücksicht aufeinander nimmt. Und man weiß ja auch sozusagen, wenn einer irgendwie laut ist, dass es irgendwie alle mitkriegen. Und das will man vielleicht auch nicht immer. Deswegen, also ich finde schon, dass es gut funktioniert und dass es jetzt nicht immer komplette Unruhe ist oder so.
Damit wir alle mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie anders so ein Schultag aussieht bei euch an der Laborschule. Kannst du uns das vielleicht mal so ein bisschen schildern?
Ja, genau. Also so viel unterschiedlich sieht der gar nicht aus. Also das Einzige, zum Beispiel um 8:30 Uhr beginnt erst bei uns die Schule. Das ist ja bei anderen Schulen auch nicht so. Und dann ist also unser Unterricht ist sozusagen, dass jede Stunde, also jede Unterrichtsfach ist sozusagen eine Zeitstunde und nicht 45 Minuten. Und dann haben wir sozusagen, sieht so aus, dass wir um 8:30 Uhr zur Schule kommen. Dann haben wir erstmal 2 Zeitstunden Unterricht. Dann haben wir eine halbe Stunde Frühstückspause und wieder 2 Zeitstunden. Und dann dienstags haben wir dann immer bis 13 Uhr, also dann haben wir Schulschluss. Und die anderen Tage haben wir dann meistens noch eine Zeitstunde oder halt 2, also bis 15 oder 16 Uhr. Und was besonders ist vielleicht noch, wir haben halt diese Felder sozusagen und jede Gruppe, also wir nennen das bei uns Gruppen und nicht Klassen meistens, hat halt in ihrer Ecke sozusagen eine Versammlung. Also das ist wie ein Sitzkreis sozusagen, nur mit Bänken. Und da sitzen auch die Lehrer drauf und so. Also wir haben keinen richtigen Frontalunterricht. Und dann sitzen wir da und besprechen am Anfang, was wichtig ist oder halt auch den Unterricht, also alles, was uns erklärt wird im Unterricht, wird sozusagen in dieser Versammlung erklärt sozusagen. Und wir haben nicht so richtig diesen typischen Frontalunterricht. Wir haben da zwar meistens dann so eine Tafel stehen, aber der Lehrer sitzt genauso in unserer Versammlung drinne.
Also
Genau.
auf Augenhöhe seid ihr praktisch mit den
Ja,
Lehrerinnen und Lehrern.
genau.
Und dann bekommt ihr Aufgaben, die ihr dann gemeinsam bearbeitet, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, also wie gesagt, erstmal wird das Thema dann erklärt, auch so ein bisschen an der Tafel halt. Und dann das ist halt auch vielleicht so ein bisschen dieses individuelle Arbeiten, dass dann, also grob kriegen wir natürlich genau das gleiche Thema, aber dann kriegen wir bestimmte Seiten gesagt, wo wir dann an unseren Platz gehen. Also wir haben trotzdem ganz normale Tische, das sind dann meistens so Vierertische, wo wir uns dann hinsetzen. Und dann gibt es halt manche, die so individuellere Sachen haben, ein anderes Mathebuch oder so, aber dann gehen wir einfach an unsere Aufgaben und dann. Genau.
Und da geht jeder für sich dann alleine vor, sozusagen
Ja,
dann,
so ein
ne?
bisschen. Also klar, es gibt manchmal so Partnerarbeiten oder so, aber eigentlich ist das dann, ja.
Jeder arbeitet für sich. Okay,
Ja.
ich glaube, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe schon gesagt, ich habe mal auf die Website geguckt der Laborschule, und da kann man natürlich auch Bilder sehen von den kleineren
Ja.
Lernräumen, und da sind die Kleinen, die da auch mal ihre Fünfe gerade sein lassen können, die auch in der Hängematte liegen. Also Spiel- und Arbeitsflächen sind gerade bei den Kleinen auch noch mal besonders kuschelig so hergestellt, habe ich den Eindruck, mit Teppichböden, Bildern an der Wand, und die Kids sollen sich einfach sehr wohlfühlen. Rainer Devantier, Sie sind der Schulleiter. Wie wichtig ist dieser Wohlfühlfaktor zum Lernen?
Ja, guten Tag. Ja, der Wohlfühlfaktor zum Lernen ist natürlich wichtig, weil wer keine Angst hat und sich wohlfühlt, der lernt besser.
Das heißt, das steht erstmal ganz, ganz vorne, weil wir haben ja eben schon von Lenia gehört, dass einfach auch dieser, sage ich jetzt mal, auf Augenhöhe Kontakt natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis wahrscheinlich herstellt, als wenn man so einen Frontalunterricht hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat genau zu diesem Wohlfühlfaktor übrigens auch mal ein Forschungsprojekt gegeben, das nannte sich WILS. Das ist kurz Wohlbefinden und Inklusion, in der Laborschule eine Selbstreflexion. Und das Ergebnis dieses Forschungsprojektes war vor allem, da sind auch viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf befragt worden. Und die haben eben das eigentlich auch immer alle gesagt, dass besonders wichtig an der Laborschule für sie gewesen sei, dass sie sich erstens wohlgefühlt haben und sich immer in die Gruppe integriert gefühlt haben. Und dadurch dann auch zu guten Leistungen gekommen sind. Und die meisten von denen haben auch einen Regelschulabschluss dann bei uns gemacht.
Der Gründer der Laborschule Bielefeld, das ist ja der Reformpädagoge Hartmut von Hentig, der wollte ja, dass die Schule ein Abbild der Stadt sein
Ja.
soll, also bezogen auf die Zusammensetzung der Schülerschaft, sozusagen ein kleines Bielefeld in der Laborschule. Gibt es diese Durchmischung? Also Sie haben jetzt eben den Inklusionsteil schon angesprochen. Wie ist das mit anderen, also
Ja.
vielfaltsstärkenden, unterstützenden Mitteln?
Ja, wir bemühen uns also, die soziale Schichtung der Stadt Bielefeld oder einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen abzubilden. Das gelingt uns dadurch, dass wir die Eltern, die einen Aufnahmewunsch haben für ihr Kind, danach befragen, welchen Schulabschluss sie haben. Denn wir wissen, vom Schulabschluss der Eltern hängt der Schulabschluss der Kinder ab. Und es gelingt uns tatsächlich auch, die sogenannten bildungsfernen Schichten zu 50% in unsere Schule zu bekommen.
Wie machen Sie das? Weil die wissen doch häufig gar nichts dann von den Schulen, oder?
Ja, also wir hatten jetzt gerade ein Forschungsprojekt gehabt, das nannten wir Alltag, zu dem Beginn der Reform in der Laborschule. Da haben wir die Gründer, Väter und Mütter befragt, die noch leben. Und die haben das tatsächlich damals so gemacht, dass sie raus in die Stadt gegangen sind, in die Kneipen, und haben die Arbeiter überredet, ihre Kinder bei uns anzumelden. Das, erstens gibt es die Arbeiterkneipen nicht mehr, zweitens ist das nicht mehr so notwendig, weil sich das rumgesprochen hat. Das heißt also, das spricht sich einfach weiter in der Community, dass es bei uns möglich ist, Kinder anzumelden. Und das ganz im Gegensatz zu dem gängigen Vorurteil, nämlich dass es, wenn man bildungsfern ist, dass man keine Chance hat, aufgenommen zu werden, ist die Chance bei uns riesig, wenn man aus einer bildungsfernen Familie kommt.
Jetzt haben wir eben von Lenia gehört, dass sie auf einer Warteliste war, um auf die Schule zu kommen, auf die Laborschule. Ist das üblich?
Nein, das ist nicht üblich. Also das ist eine sogenannte Seiteneinstiegsliste. Das ist auch nicht so, wenn man da drauf steht, dass man dann weiß, nach 5 Jahren bin ich dran. Das würde nicht funktionieren. Dafür haben wir viel zu viele solche Wünsche. Das heißt, diese Liste ist endlos lang. Und wie das damals bei Lenia war, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber es ist so, dass es kann auch sein, dass einer aus unserem Sonderpädagogin-Team sagt, ich habe hier jemanden, da wäre es gut, wenn wir uns darum kümmern. Das heißt nicht, dass Lenia ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat, sondern dieser Bedarf kommt vielleicht am ehesten über die Eltern an diesen Personenkreis ran. Und dann, wir beraten das 1-2 Mal im Jahr. Dann müssen allerdings auch Plätze frei sein. Und wir nehmen einmal im Jahr 62 Grundschul-, also Vorschulkinder auf, und von diesen verlieren wir in den Jahren kaum jemanden, weil die alle so gerne bei uns bleiben.
Nun sind ja bei Ihnen auch paradiesische Verhältnisse, was Lehrer und Schülerinnen, also das Verhältnis angeht. Ich glaube, so um die 700 SchülerInnen und um die 70 LehrerInnen, ist das richtig?
Ja, aber das ist das Gesamtpersonal, was wir haben. Okay. Also Sonderpädagogen, Sozialarbeiter und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich fast ein bisschen normal. Das Einzige, was wir tatsächlich haben, sind 8 sogenannte Versuchsschulzuschlagstellen für die Primarstufe und für die Sekundarstufe. Diese Stellen gehen zum großen Teil in die Forschung, in den gebundenen Ganztag und in die tatsächlich teilweise in die Verkleinerung der Gruppen, weil man nämlich auf den Flächen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, da sind immer 3 Gruppen, also 3 Klassen drauf. Und wenn die deutlich mehr als 24 Schülerinnen hätten, könnte man das dann da nicht mehr leisten.
Sie arbeiten ja sehr viel mit Projekten. Lenia hat das eben ja schon so ein bisschen angedeutet. Sind Sie denn gar nicht an staatliche Lernpläne gebunden?
Also wir haben den Auftrag, neue Formen des Lehren und Lernens auszuprobieren, zu erforschen und in die pädagogische und wissenschaftliche Community hineinzubringen. Deswegen haben wir eine eigene Curriculumswerkstatt. Natürlich sind die Landescurricula von Nordrhein-Westfalen sind für uns Grundlage auch der Arbeit. Die betrachten wir und lassen die nicht links liegen. Nur wir haben tatsächlich unsere eigenen Curricula und Unterrichtsinhalte tauchen dann vielleicht an einer anderen Stelle auf.
Vielleicht kann Lenia uns auch noch mal erklären, zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Deutschunterricht. Wie sieht der anders aus als der Deutschunterricht, den du am Gymnasium hattest? Dass wir das noch mal so ein bisschen konkreter vor Augen haben.
Genau, also der Deutschunterricht sieht eigentlich sehr ähnlich aus, also halt wie gesagt nur, dass wir dieses Frontalunterricht nicht haben, und es werden halt dadurch, dass wir auch ja keine Arbeiten schreiben, viele, also die Themen werden meistens durch Präsentationen zum Beispiel geprüft, ob wir das gut verstanden haben, und dann werden halt oft so Projekte oder sowas gemacht, indem man halt sich dann nochmal mit vielen Sachen vertieft.
Sag mal ein Beispiel dazu, hast du eins? Muss jetzt auch nicht aus dem Deutschunterricht sein, wenn du ein anderes hast, ist auch okay.
Also zum Beispiel jetzt in Naturwissenschaften haben wir gerade das Thema Energie lange gehabt, dann haben wir jetzt ein Portfolio darüber lange erstellt, also jeder hatte so ein bestimmtes Thema und hat sich damit befasst, und dann haben wir sozusagen, jeder hat ein Portfolio darüber gemacht und dann haben wir das ausgestellt und jeder Schüler hat sich dann von jedem das Portfolio mal angeguckt und sowas. Also es wird halt anders geprüft und dadurch also beschäftigt man sich vielleicht auch mehr mit den Sachen, als wenn man jetzt irgendwie für so eine Arbeit lernt oder sowas.
Mhm. Genau. Hast du den Eindruck, dass da für dich da auch mehr ankommt, als wenn du für eine Arbeit lernst? Also so, dass du, dass sich das mehr verinnerlicht auch?
Ja, doch. Also ich finde schon, also wie gesagt, ich hatte ja besonders in der fünften halt das, dass ich immer diese Arbeiten geschrieben habe und da hatte man ja schon viel dieses, dass man immer gelernt hat für diese eine Arbeit und dass ich finde schon, man hat das dann da immer aufgeschrieben und dann hat man es danach eigentlich schon fast wieder vergessen so, weil man immer das nur abgegangen ist, was in dieser Arbeit vorkommt und so finde ich, durch zum Beispiel Präsentation lerne ich das dann nochmal mehr, weil ich mich mit einem bestimmten Thema vertiefe und dann vielleicht von meinen Mitschülern nochmal andere Themen so gelehrt kriege oder weil die mir dann was erklären, dadurch, dass sie das uns vorstellen. Also ich finde schon, dass das auf jeden Fall informativer ist oder so einem mehr Spaß macht dann.
Ihr kriegt ja aber schon auch Rückmeldungen. Also es ist ja jetzt nicht so ein Lernen nur im freien Fall, sage ich jetzt mal. Ja. Wie sehen die aus?
Jetzt nach solchen Sachen oder generell, also so?
Vielleicht nach einem Jahr oder wann bekommt ihr diese Berichte?
Ja genau, das sind wie gesagt Berichte und ab der 9. kriegen wir dann ja auch Zeugnisse, aber auch weiterhin Berichte. Das ist dann halt immer, wie gesagt, nach einem vollen Schuljahr und einem Halbjahr, so wie an Regelschulen eigentlich. Und dann ist es immer einmal im Jahr auf jeden Fall Pflicht, ein Beratungsgespräch zu haben mit seinen Gruppenlehrern oder Klassenlehrern halt. Wo man dann auch nochmal sich die Berichte zusammen anguckt und so Vereinbarungen trifft, auch mit den, die Eltern sind dann auch dabei, was man besser machen könnte und das wird dann auch so unterschrieben und sowas. Also, und dann wird halt immer geguckt, beim nächsten Beratungstag zum Beispiel, ob man das so eingehalten hat und ob das gut geklappt hat und man kann auch selbst sozusagen Vereinbarungen von sich aus sagen, die man verbessern will.
Das ist so eine Art Vertrag, den man dann abschließt mit dem Lehrer oder der Lehrerin?
Ja.
Kommt da für dich mehr an? Also ist das besser für dich als eine Note?
Doch, ich finde das auf jeden Fall besser, weil man sich ja auch, also man muss sich ja so ein bisschen mit dem Bericht dann auseinandersetzen, weil die Lehrer halt dann auch einen bei diesen Gesprächen am Anfang erstmal fragen, wie man das von seiner Sicht aus oder was man gut fand, was in dem Bericht stand, was nicht. Also man muss sich damit befassen sozusagen und die fragen auch erstmal einen selber, bevor sie was dazu sagen. Mhm. Genau.
Ja, jetzt haben wir erstmal so einen kleinen Einblick in die Laborschule bekommen und vielleicht ist bei dem einen oder anderen jetzt am Radio noch auch ein besonderes Interesse geweckt worden und hat vielleicht der eine oder andere auch eine Frage nochmal zu der Laborschule oder war selber an einer anderen Schule als der Regelschule, als an einer alternativen Schule hier in Deutschland, dann melden Sie sich doch gerne mit Ihren Erfahrungen. Finden wir super spannend. 00 800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer, die kostenfreie. Noch einmal 00 800 44 64 44 64 oder eine E-Mail schreiben kann man auch campus@deutschlandfunk.de. Jahre keine Klassen, keine Noten. Wie viel Laborschule Bielefeld ist in den Regelschulen angekommen? Das ist unser Thema heute Mittag in Campus und Karriere und dafür mussten wir natürlich erstmal ein bisschen auch die Laborschule nochmal genauer vorstellen. Jetzt wollen wir aber tatsächlich schauen, wie das denn in den anderen Schulen ist, was vielleicht auch, weil wir haben ja eben schon gehört, das ist eine staatliche Versuchsschule, die Laborschule und da hat man natürlich auch die Idee, dass es woanders in den Regelschulen ankommen soll, was da an innovativen Unterrichtsformen erprobt wurde. Andrea Preuska ist jetzt mit uns verbunden. Sie ist Teamleiterin für Bildung der Robert-Bosch-Stiftung und ich grüße Sie erstmal.
Hallo Frau Köster und natürlich auch viele Grüße nach Bielefeld und Glückwunsch zum Geburtstag.
Ja, Frau Preuska, der Deutsche Schulpreis, den die Bosch-Stiftung ja jährlich vergibt, da haben Sie ja einen guten Überblick über die Schullandschaft. Was würden Sie sagen, an welchen Schulen sind denn die Gestaltungsmöglichkeiten ähnlich frei wie bei der Laborschule in Bielefeld?
Also ich würde sagen, einer der größten Verdienste der Laborschule in Bielefeld ist sicherlich, dass sie eine ganz wichtige Vorreiterrolle eingenommen hat. Wenn man sich vorstellt, vor 50 Jahren sah das Bildungssystem in Deutschland doch nochmal ganz anders aus als heute. Mittlerweile gibt es ein paar mehr Initiativen wie Blick über den Zaun oder den Jakob-Muth-Preis, den die Bertelsmann-Stiftung viele Jahre verliehen hat. Womöglich trägt auch der Deutsche Schulpreis, den wir seit vielen Jahren an Schulen verleihen, einen Teil dazu bei, dass der Pool von innovativen Schulen, die da sichtbar sind, in Deutschland größer geworden ist.
Die Laborschule. Sagen Sie mal ein paar Beispiele, ja? Vielleicht einfach.
Ja, ganz gerne. Also ich habe gerade beim Zuhören natürlich auch viel über die Schulen nachgedacht, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben vielleicht nicht immer die ähnlichen oder gleichen Ausstattungen, aber auch an Preisträgerschulen, wenn ich an die Schule am Dichterviertel in Mülheim denke, ist es so, dass das komplette Schulhaus mit Leben gefüllt ist. Es wird überall gelernt. Trotz der Wände, die in dieser Schule eben nun mal so sind, wie sie sind, sind da Rückzugsmöglichkeiten für diejenigen, die alleine arbeiten. Es gibt die Gelegenheit, dass in einer Ecke eine Gruppenarbeit passiert oder eine Schülerin mit einem Lehrer im Dialog ist, um sich ein Feedback einzuholen. Ich glaube, solche offeneren Formen und Möglichkeiten des individuellen Lernens sind mittlerweile an einigen Schulen doch zu Hause.
Und welche Elemente tauchen in den Regelschulen auf?
Die Schule, von der ich gerade gesprochen habe, ist eine ganz normale Regelschule.
Ah, okay.
Das ist mir auch wichtig darzustellen. Wir finden da keinen Qualitätsunterschied, keinen grundlegenden Qualitätsunterschied zwischen Privatschulen und beruflichen Schulen, städtischen Schulen oder Laborschulen, Versuchsschulen. Es kommt immer darauf an, was man draus macht. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Bildungspolitik, welche Freiheiten es gibt, gerade wenn wir an die Notengebung denken oder an alternative Formen der Leistungsrückmeldung, der Leistungsüberprüfung. Aber es ist nicht so, dass das System diese Möglichkeiten nicht gibt.
Wie sehen Sie denn gerade diesen Fakt? Wir haben eben von Lenia gehört, sie fand das gut, dass es keine Noten gibt und findet diese Berichte, die jährlichen, viel fruchtbarer für sich und für ihre Entwicklung. Würden Sie das als Bildungsexpertin ähnlich sehen?
Also ich glaube, diese Diskussion um die Notengebung, die ist mindestens schon so alt wie die Laborschule in Bielefeld. Und wahrscheinlich gibt es da kein richtig und falsch. Es kommt auch darauf an, wie man es gestaltet. Wenn wir uns an unsere eigene Schulzeit zurückerinnern, kennt das wahrscheinlich jeder, die Angst vor Noten, die Angst vor der nächsten Klausur. Und jetzt könnte man natürlich sagen, da muss man irgendwie durch, wird schon. Wir sind da auch durch dieses System. Und auch das ist ein Fakt, wir sind fast alle in diesem System sozialisiert und dementsprechend kennen wir auch in der Rolle der Eltern womöglich gar nicht großartig Alternativen, erwarten als Eltern die Notengebung, um zu wissen, wo muss ich mir eigentlich Sorgen machen um meine eigenen Kinder und wo läuft das alles ganz gut.
Aber ist es nicht ein Problem, dass häufig die Ausrichtung ganz, ganz stark auf die Noten inzwischen ist und weniger auf das, was auf die Freude am Lernen.
Ja, ganz genau. Und das wissen wir auch aus der Forschung. Noten setzen Kinder unter Druck und wer unter Druck steht, kann nicht gut lernen. Und mir gefällt ein Satz sehr gut auf der Website der Laborschule, der da lautet: Lernen wird durch Erfolg gefördert und durch Angst verhindert. Und Noten, ohne dass man sie einordnet, dass es die Möglichkeit des konstruktiven Feedbacks geben, sagen ja noch nicht viel über den Lernstand eines Kindes aus. Eine Note sagt nur aus, dass man zum Beispiel den Lerninhalt in der ersten Stunde im Fach Deutsch abrufen konnte. Eine Note kann aber ergänzt oder sogar ersetzt werden durch eine individuelle Rückmeldung, ein Feedback. Das fand ich sehr schön in der Beschreibung von Lenia, ja zur Reflexion anregt. Wo steht das Kind? Wo hat es Stärken? Was kann schon besonders gut?
Susanne Nitsche hat uns geschrieben und sie schreibt: Ich habe mich vor 40 Jahren während des Studiums mit der Laborschule beschäftigt und anderen Schulen und mir ist der Begriff in die Stadt hinein Schule sehr intensiv hängen geblieben. Und sie hätte ganz gerne, dass dazu noch mal mehr gesagt wird. Ich nehme mal an, dass Herr Devantier, dass Sie das bestimmt machen können.
Ja, da kann ich ganz viel dazu sagen, weil wir haben ja jetzt diese Feierwoche. Wir haben nicht nur einen Tag, einen Festakt gehabt und ein Schulfest für die Kinder. Und heute haben wir sogar noch ein Festival, sondern wir haben zwei Tage sogar richtig so benannt, dass das die sogenannten In-die-Stadt-Hinein-Tage sind. Da bin ich auch hingegangen. Wir haben einen schönen Markt in Bielefeld, den sogenannten Sigi. Da war Wochenmarkt und auf diesem Markt waren dann 4 bis 6 Gruppen von uns. Da waren zum Beispiel alle Gruppen, die Französischunterricht haben und haben dort die Marktschicker und die Besucherinnen des Marktes mit französischen Liedern erfreut. Und in einer anderen Ecke des Marktes standen jüngere Schüler, nämlich Jahrgangsmischung 3, 4, 5, also das sind 8- bis 11-Jährige, und haben dort über Kinderrechte aufgeklärt und haben was zu Greenpeace gesagt und haben was zu UNESCO erzählt und haben auch zwischendurch Lieder gesungen, aber auch eigene Texte vorgetragen. Das war ein unglaublich schönes Bild und natürlich für die Kinder auch ganz toll, den Erwachsenen, die auf diesem Markt waren, ihre Bildungserkenntnisse vorzutragen.
Also so, dass man so eine direkte Brücke schlägt sozusagen, ja, von der Schule in die Stadt hinein. Ich hoffe, dass wir die Frage damit an Susanne Nitsche beantwortet haben. Marian Lux aus München hat sich gemeldet. Hallo Frau Lux.
Grüß Sie, Herr Lux.
Ah, Herr Lux, Entschuldigung.
Kein Problem, ergibt sich nicht zwangsläufig aus dem Namen.
Das stimmt. Herr Lux, ja, haben Sie eine direkte Frage auch zur Laborschule oder wollen Sie eine Erfahrung einbringen?
Ich hätte gerne Erfahrung eingebracht. Also,
dann los.
Ich bin inzwischen etwas überholt, ich bin jetzt irgendwie 41, aber ich war an einer Waldorfschule und muss sagen, ich habe da absolut keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Waldorfschulen sich anbieten für Kinder, die irgendwie wenig Druck brauchen, aber sehr angepasst sind. Wenn man nicht so angepasst ist, da kommen die gar nicht mit klar. Die machen immer einen auf liberal, aber realistisch habe ich sie als sehr dogmatisch und eher repressiv in Erinnerung. Ich war ein relativ lautes, aber intelligentes und jetzt auch nicht irgendwie besonders schwieriges Kind. Halt laut und auffällig und habe gerne Widerworte gegeben und nachgefragt. Aber man konnte mit mir reden, aber das hat denen gar nicht gepasst. Also vor allem das Nachfragen, das mochten die nicht. Und ja.
Ja, und da haben Sie sich nicht so wohlgefühlt dann.
Nee, überhaupt
nicht. Haben Ihre Eltern wahrscheinlich ausgesucht, die Schule, oder?
Ja, also meine Mutter, die wollte das Beste für mich. Ich bin auch am Ende an eine andere Schule gegangen, also habe dann gewechselt, weil es war einfach gar nichts für mich. Und ich sage bis heute allen Leuten, die ich kenne, klar, wenn man merkt, das Kind ist irgendwie an der Regelschule und kommt dort nicht klar und ist angepasst und braucht weniger Druck, super, dann kann es an die Waldorfschule. Da gab es Leute, die sind dort aufgeblüht. Wenn es nicht angepasst ist, bloß nicht.
Okay, wichtiger Aspekt.
Ja, also kann ich echt nicht empfehlen.
Dankeschön, dass Sie uns den mit hineingebracht haben. Wie ist das denn, Herr Devantier, bei Ihnen an der Laborschule? Sind da laute und irgendwie aufsässige, sage ich jetzt mal, Kinder eher nicht so erwünscht? Oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das tut mir leid. Wie war der Name des Anrufers?
Das ist der Herr Lux.
Herr Lux, das tut mir sehr leid, dass er diese negative Schulerfahrung gemacht hat. Ich glaube, bei uns wäre er gut zurechtgekommen. Wir haben also mit Waldorfschulen auch echt nicht viel zu tun, muss man sagen. Also wir sind ja eine völlig andere Schulform. Und bei uns regiert nicht Rudolf Steiner, sondern die Wissenschaft. Das ist echt ein Unterschied, muss man sagen. Und ich will mich jetzt eigentlich zu den Waldorfschulen auch gar nicht weiter äußern, weil ich dazu sonst nicht viel mehr sagen kann. Aber ich glaube, dass der Herr Lux bei uns gut klargekommen wäre, gerade Kinder und Jugendliche mit Widerspruchsgeist, die mögen wir eigentlich doch sehr gerne.
Na, sind Sie jetzt ein bisschen traurig, dass Sie da nicht hingehen durften, Herr Lux, oder nicht hingehen konnten?
Ich glaube, ich wäre an so gut wie jeder anderen Schule besser klargekommen, ehrlich gesagt. Und das, was Herr Devantier sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und gerade diese Steiner war noch sehr, sehr stark in dieser Schule damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Was ich weiß, ist, eine Kollegin von mir kam damals, irgendwann musste sie zur Strafe Unterlagen sortieren in dieser Schule und hat die Schulakten sortieren dürfen, Schülerakten, und hat meine gefunden und da mal reingeschaut. Und sie hat tatsächlich von Ahriman gelesen. Also irgendwo stand da sinngemäß drin, das, was sie mir damals wiedergegeben hat. Ich wäre quasi wie besessen von Ahriman. Und war ich auch in dieser Schule. Und in der anderen Schule, ganz kurz noch, als ich in die andere Schule kam, bin ich total aufgeblüht, weil ich plötzlich nicht mehr das böse Kind war, weil ich war wirklich unkompliziert. Mit mir konnte man reden.
Dankeschön.
Und Ja.
Herr Lux, dass Sie Ihre Erfahrung, auch wenn wir jetzt natürlich nicht näher auf die Waldorfschule noch eingehen können, das ist jetzt nicht so, das ist wirklich ja nochmal eine ganz spezielle Schule, eine Privatschule und auch mit einer speziellen Ausrichtung. Aber danke für die Erfahrung und wenn Sie sich gerne noch mit einbringen möchten mit Beobachtungen, Erfahrungen oder auch Fragen hier an die Runde, gerne 00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer. Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Heute Mittag sprechen wir zum einen über den Geburtstag der Laborschule Bielefeld, aber auch darüber, was von dieser Laborschule, die ja Versuchscharakter hat, auch in die Regelschulen oder in andere innovative Schulen auch mit übergegangen ist. Also was an Experimenten sozusagen konnte man dann auch implementieren in anderen Schulen. Herr Devantier, vielleicht erläutern Sie uns, Sie werden ja dauernd sozusagen wissenschaftlich begleitet von einem Team der Uni Bielefeld. Wie läuft das genau ab?
Also, wir sind eben nicht nur Schule, sondern wir forschen auch. Jetzt erforschen wir sozusagen unsere eigene Praxis selber und damit wir das auch richtig machen, gibt es die sogenannte wissenschaftliche Einrichtung, die im Moment von Frau Professor Textor geleitet wird. So, wir müssen Forschungsanträge stellen zu Themen, die uns wichtig sind. Dann prüft die wissenschaftliche Einrichtung das, berät uns und dann gibt es einmal im Jahr einen wissenschaftlichen Beirat, in dem noch andere Professorinnen und Professoren sitzen. Die schauen sich diese Anträge an und beraten die. Und dann bekommen die Leute, die in diesem Forschungsprojekt drin sind, etwa 2 bis 3 Stunden für ein Jahr oder auch 2, um daran zu forschen. Am Ende sollten Sie einen Forschungsbericht schreiben, wenn es geht, Veröffentlichungen gemacht haben und vielleicht das auch durch Vorträge oder andere Dinge in die wissenschaftliche und pädagogische Community ausgebreitet haben.
Jetzt sind wir natürlich neugierig, Herr Devantier, was für ein Beispiel Sie dazu haben, damit wir uns das so ein bisschen konkreter vorstellen können.
Ja, ich hab mir was aufgeschrieben, weil ich mir auch nochmal die die Forschungspläne der letzten Jahre angeguckt habe und außerdem dieses Buch im Alltag der Reform mit diesen Gründungsvätern und Müttern. Letztendlich hat die Laborschule, kreist die immer um dieselben Themen, die extrem wichtig sind und die resultieren aus dem grundsätzlichen Leitgedanken nie wieder 33. Und wenn man das möchte, also wenn man Kinder zur Demokratie erziehen will, ergibt sich eine eigene Pädagogik daraus. Das heißt also, das sind demokratiepädagogische Konzepte, die man meiner Ansicht nach in anderen Schulen findet. Das ist zum Zweiten die Inklusion. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Inklusionskonzept, was sich viele Schulen, wo sie sich auch ein Beispiel dran nehmen und sich Dinge abgucken. Sie stehen immer für Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, dafür ist dieser Aufnahmeschlüssel wichtig. Das interessiert auch andere Schulen. Und jetzt kommt noch ein anderes Thema, nämlich der Großraum. Jahrzehntelang nicht mehr im Fokus. In den letzten 10 Jahren boomt das. Wir haben ganz viele Besuchsgruppen, die sich für den Großraum interessieren und die Pädagogik, die daraus resultiert. Und mit Frau Preuska ist mir eingefallen, haben wir mal zusammengearbeitet. Wir haben ein Projekt, das sogenannte Herausforderungsprojekt. Dazu gibt es ein Forschungsprojekt auch. Das ist eine Phase im 9. Jahrgang. Da suchen sich die Jugendlichen eine Aufgabe in der Welt und können dieser nachgehen.
Wir können jetzt natürlich nicht alle Punkte aufgreifen. Nee. Ich sag mal, Sie haben ja regelmäßig Hospitanten auch an der Schule. Ja. Und haben Sie denn eine Idee davon, was die jetzt mitnehmen an Ihre Schule? Also was die da umsetzen auch?
Zum Beispiel betrachten die sich dann bei den Kleinen die Art und Weise, wie diese Versammlungen ablaufen. Die sind also immer ganz beeindruckt davon, dass auch bei den Jüngsten eben die Jahrgangsmischung 0 bis 2, dass das tatsächlich so funktioniert, dass die Kleinen ihre Versammlung selber leiten. Das kann man jetzt mittlerweile in anderen Grundschulen auch sehen, dass sowas passiert, aber bei uns ist es, glaube ich, immer relativ konsequent umgesetzt. Das ist eben nicht in der Gunst des Lehrers oder der Lehrerin liegt, dass ob das stattfindet, sondern das findet statt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel zum Vertretungsunterricht ins Haus 1 abgeordnet werde, dann gehe ich in diese Gruppen rein und sage, was macht ihr gerade? Und dann sagen mir die Kinder, was sie tun. Das heißt, sie haben immer so einen Plan im Kopf. Ich muss dann als Vertretungslehrer gar nicht viel machen, außer mich da hinsetzen und sagen, okay, wer leitet denn die Versammlung? Dann meldet sich jemand und sagt, ich mache das jetzt. Und dann machen die das. Und die wissen auch meistens, wo sie dann im Unterrichtsstoff dran sind.
Das heißt, den Kindern wird dann auch einfach auch schon sehr viel mehr Verantwortung übertragen.
Ja, das heißt, bei uns partizipieren die Kinder sehr stark und sie machen deswegen auch diese berühmte Selbstwirksamkeitserfahrung sehr früh.
Gibt es denn darüber dann auch Forschung? Weil Sie sagen, die Hospitierenden nehmen einiges mit an ihre Schulen. Gibt es darüber Forschung? Also was mitgenommen wird genau? Und also Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, aber ich sag mal auch unterfüttert von Studien oder so?
Nee, das ist schwierig. Also von unserer Seite aus kann es die nicht geben, weil dafür ist unser Forschungsanteil zu gering. Da müssten wir in die anderen Schulen gehen und gucken, was kommt da überhaupt an. Das wäre wirklich ein lohnenswertes Forschungsprojekt. Das würde mich auch interessieren.
Herr Reichwein aus Hessen hat sich bei uns gemeldet und ich grüße ihn erstmal. Hallo, Herr Reichwein.
Ja, hallo, grüße Sie. Hallo in die Runde.
Sie haben eine Frage.
Ja, ich hab eine Frage. Und zwar, was das Konzept dieser Laborschule betrifft, wurden ja jetzt schon viele Informationen genannt, die ich auch nachvollziehbar und gut finde. Auch das, was die Schülerin gesagt hat. Ich habe jetzt nur ein bisschen Probleme, das einzuordnen, was das Konzept betrifft, wie es dann mit diesen Schülerinnen und Schülern weitergeht im Endeffekt. Es wurde ja genannt, dass dort beispielsweise Berichte geschlossen werden, wo dann die Leistungen mehr oder weniger wiedergegeben werden. Aber wie ist es schon dabei, fertig gedacht zu werden? Also, dass man, was jetzt den tatsächlichen Abschluss betrifft dieser Schule, wie kann der an weiterführenden Schulen, wie kann es von diesen Institutionen interpretiert werden? Ja, weil es gibt ja halt auch viele Aufnahmekriterien. Gibt es dazu schon Informationen oder ist es einfach nur dazu da, um zu sehen, wie wird unter diesen Umständen gelernt?
Da gibt es bestimmt Informationen zu den Übergängen, Herr Devantier, oder?
Ja, also erstmal gibt es wirklich eine Studie seit 1984, nämlich die sogenannte Absolventenstudie. Und vielleicht ist das gerade nicht so richtig angekommen. Unsere Schüler kriegen natürlich in der 10. Abschlusszeugnis mit Noten.
Okay, okay.
Und nach diesen Noten richtet sich dann auch der Abschluss. Also die kriegen dann eben diesen berühmten mittleren Schulabschluss oder mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk. Und danach, das wollen die abnehmenden Systeme auch so und damit gehen die dann eben in die gymnasiale Oberstufe oder auf eine Berufsschule oder eine Berufsfachschule.
Und der Übergang ist auch einfach?
Ja, das weist die Absolventenstudie nach, weil man hätte ja denken können, oh, die werden immer in Watte gepackt und dann kommt die raue Wirklichkeit, die scheitern alle. Aber nein, die Absolventenstudie zeigt, dass exakt das eben nicht passiert. Denn diese Schüler im 10. Schuljahr werden befragt von diesem Forschungsprojekt und nach 3 Jahren wird dieselbe Kohorte wieder eingeladen und dann werden die wieder befragt, habt ihr das erreicht, was ihr wolltet? Und der wirklich weitaus größte Teil erreicht das, was er will, nämlich entweder Abitur oder einen Lehrabschluss.
Okay, dann scheint das tatsächlich nicht richtig rübergekommen zu sein bei mir. Aber ich finde es sehr interessant auf jeden Fall. Also dass diese Schnittstelle dann doch zu weiteren Schulen und so weiter dann besteht tatsächlich nach dem regulären Notensystem. Ja, weil sonst wäre es ja, denke ich mal, problematisch, wenn man das, schulübergreifend irgendwie übernehmen würde mit diesen Berichten dann nur, statt den Schulnoten. Aber vielen Dank schon mal.
Wir haben ja nebenan auch das Oberstufenkolleg, was ja auch sozusagen auch eine reformpädagogisch orientierte Oberstufenkolleg ist. Da gehen viele von unseren Schülern und Schülerinnen auch hin.
Okay.
Ne, also das ist, die gehen dann da weiter, aber die nehmen natürlich nicht nur unsere 40 auf, die dann da haben, sondern die nehmen, glaube ich, 200 auf in die 11. Mhm.
Okay.
Noch eine Frage, Herr Reichwein, oder ist damit erstmal Ihr Anliegen?
Nee, sehr, sehr gut, ist alles beantwortet worden. Vielen Dank, ja.
Ja, danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Es hat sich auch noch bei uns gemeldet, eine Hörerin aus Bayern. Und die gibt zu bedenken, Waldorfschüler müssen das Abitur an einer Regelschule ablegen. Dann ist der Druck da. Noten sind ihrer Meinung nach objektiver als Wortgutachten. Ich würde sagen, da könnte auch Frau Preuska noch mal was zu sagen, oder? Frau Preuska?
Ja, gerne. Ich möchte mich nicht in die Diskussion über Waldorfschulen einmischen. Ich glaube, die sind genauso heterogen und unterschiedlich. Und genauso wie die Menschen unterschiedlich sind, sind auch Schulen unterschiedlich. Und dementsprechend passt womöglich nicht jede Schule zu jedem Kind. Die Öffnung in der Laborschule in Bielefeld ermöglicht, und das ist ganz aktuell von der Leopoldina erschienen, die sogenannte Konzentration auf die Selbstregulationskompetenzen, Kreativität, eigenständiges Arbeiten, persönliche Ziele in den Blick zu nehmen und Flexibilität. Und genau das können Noten oftmals eben nicht abbilden. Eine Note bildet, wie gesagt, einen Wissensstand ab zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine Rückmeldung hingegen zu einer Präsentation, auf einen Podcast, den man womöglich erstellt hat, oder ein Theaterstück, das gemeinsam auf die Bühne gebracht wurde, können derartige individuelle Rückmeldungen beinhalten und vor allem auch eine Rückmeldung zum Lernstand. Wenn ein Schüler womöglich im ersten Diktat des Jahres noch 20 Fehler gemacht hat und im zweiten nur noch 10 Fehler, dann ist das in Noten wahrscheinlich immer noch eine sehr schlechte Note, womöglich eine 6. Das könnte den Schüler sehr frustriert zurücklassen. Wenn hingegen der Fokus auf das gelegt wird, was er erreicht hat, nämlich die Groß- und Kleinschreibung funktioniert schon ziemlich gut, an anderen Stellen gibt es aber noch Entwicklungsbedarf, dann ist das für den Schüler, für die Schülerin die Rückmeldung, die ihn womöglich weiterbringt.
Dr. Rüdiger Scholz hat geschrieben, wer ernsthaft über Zensuren nachdenkt, forscht, merkt schnell, dass sich Karriere in unserer Gesellschaft mit den Zensuren auf ein ungerechtes Bewertungssystem stützt. Das heißt, letztendlich kommen wir ja dann doch irgendwann in diese Leistungsnummer hinein. Sind dann die Schülerinnen und Schüler auch dafür ausreichend gerüstet, Herr Devantier?
Also es ist ja so, Leistung wird bei uns total groß geschrieben. Die Schüler sollen bei uns immer ihr Bestmöglichstes leisten. Und das kann ich natürlich viel besser dadurch erreichen, wenn ich mich individuell um die kümmere. Also Beispiel, wir haben diese sogenannten Jahresarbeiten. Da suchen sich die Jugendlichen ein Thema im Jahrgang 8, 9 und 10. Also jeweils 3 schreiben die in den 3 Jahren. Und das ist erstaunlich, welche Themen sie sich suchen. Also ich baue ein Hochbeet bei meinem Vater im Garten zum Beispiel oder das Bildungssystem in der Bundesrepublik oder die Graffiti-Kultur im Bielefelder Westen. Alles hochinteressante Arbeiten, die die dann umsetzen. Und die sind so interessiert dann an diesen Sachen, dass das eine große Freude ist, sowas zu begleiten. Und ich bin heilfroh, dass ich dann nicht drunter schreiben muss, das war jetzt 1, 2 oder 3, sondern dass ich ihnen individuell zu diesem ganz speziellen Thema eine auch ausführliche Rückmeldung geben kann. Also dass ich ihnen eben so eine Bewertung schreibe, die aber jetzt kein Ziffernzeugnis ist. Und insofern kommen die damit gut klar. Das hat Lenia eigentlich auch ganz gut erklärt. Sie hat gesagt, sie weiß eigentlich immer, wie sie steht. Und wenn sie dann in der neuen Noten bekommen, dann wundern sie sich meistens nicht. Also die denken dann nicht, ich war doch immer gottgleich und ich müsste eigentlich überall sehr gut stehen, wenn dann da plötzlich mal ein befriedigend auf dem Zeugnis steht. Das schätzen die schon so ein. Und die Lernberichte, die wir denen schreiben, die sind ja sehr ausführlich. Und ich glaube, man lernt sehr gut, sich dort einzuschätzen.
Vielleicht nochmal die Frage auch direkt an Lenia selbst. Wie ist das? Du bist jetzt in der 10. Klasse, also der Abschluss steht bevor. Hast du schon eine Ahnung, wie es für dich weitergehen wird? Und hast du auch ein bisschen Bammel so davor, wie dann so der Übergang aussehen könnte in eine andere Schule oder Ausbildung? Weiß ja nicht, was du vorhast.
Genau. Also ich wollte eigentlich schon immer, hatte ich eigentlich vor, das Abitur zu machen. Klar war es, als ich auf dem Gymnasium dachte ich immer, dass ich das da dann einfach mache, also einfach weitergehe. Dadurch, dass ich halt jetzt auf der Laborschule bin, ist eigentlich mein Erst und sozusagen, wie Rainer auch schon meinte, dass ich dann einfach aufs Oberstufenkolleg gehe, was glaube ich auch die meisten Laborschüler machen, die Abitur machen wollen. Genau, und klar, also gerade ist so dieses, wir schreiben zwar keine ZP oder keine, genau, ZPs.
Was sind ZPs?
Zwischenprüfung.
Ja, genau, diese Abschlussprüfung in der 10. Aber halt diese Aufnahmeprüfung auf dem OS und dann überlegt man sich natürlich schon, ob man das so alles so schafft und so. Aber eigentlich ist das erstmal mein Plan, genau.
Schon die ZP, die heißt ZAP, zentrale Abschlussprüfung.
Ja.
Korrekter Ausdruck, ja, das muss man sagen. Die werden in Nordrhein-Westfalen im 10. Schuljahr geschrieben.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, wenn Sie, Herr Devantier, dieses individuelle Lernen so hervorheben, dass das so wichtig ist bei Ihnen an der Schule. Und Lenia hat das ja auch schon gesagt. Ist da nicht die Gefahr ein bisschen auch gegeben, dass dann, ich sag mal, so lauter Nerds sich entwickeln?
Ja, so Bildungsnomaden entstehen. Ja. Nee, aber genau das soll bei uns eben nicht sein. Bei uns besteht die Kunst da drin, Themen so aufzuschließen, dass jeder individuell ein für sich interessantes Thema findet, das aber, und das hat Lenia auch gesagt, dass das dann wieder in den Bildungsprozess der Gruppe einfließen soll.
Also dass da immer auch eine Rückkopplung
Immer. Deswegen ist diese Versammlungskultur so wichtig. Die arbeiten dann nicht wochenlang vor sich hin und geben dann irgendwie ein Blatt ab, sondern die wird immer wieder also Bildungsprozesse werden immer als Gruppenprozess verstanden.
Herr Fröser hat bei uns angerufen. Hallo, Herr Fröser.
Ja, guten Tag, Röser mein Name. Mich würde interessieren, ob da auch ehemalige Schüler befragt wurden im Alter von 40, 50, 60 Jahren, ob diese Schule für sie im Beruf förderlich war. Vor allen Dingen auch verglichen mit anderen Schülern aus anderen Schulen. Weil ich will das jetzt kurz begründen, weil ich erlebt habe, dass es im Berufsleben oft so ist, dass es manchmal in manchen Phasen des Lebens hauptsächlich auf die Schwächen einer Person ankommt.
Interessante Frage, Herr Röser. Wir geben die jetzt mal weiter an Herrn Devantier, weil der hat ja einen Überblick über den Forschungsteil dann auch.
Ja, nee, das gibt es nicht. Habe ich noch nicht gehört. Also was es jetzt natürlich gibt, ist, im Rahmen der 50-Jahr-Feier tauchen sehr, sehr viele ehemalige Schülerinnen und Schüler auf. Aber das sind alle die, die wahrscheinlich die Laborschule gut finden. Ich vermute mal die, die sagen, das war jetzt alles ganz schrecklich, die werden jetzt nicht auftauchen. Aber wenn es da sehr viele gäbe, die das alles ganz schlimm gefunden hätten, würden wir das, glaube ich, wissen. Also ich meine,
das ist gerade
am meisten große Zufriedenheit, ja.
Ja, das ist gerade ja Sinn einer Forschung, dass man also alle, dass man praktisch, sage ich jetzt mal, stichprobenartig befragt, nicht? Dass man also ohne Ansehen der ehemaligen fragt. Und das ist, meine ich, vielleicht auch eine Schwäche, die die Forschung in Deutschland hat, vielleicht auch gegenüber anderen Ländern. Aber da habe ich natürlich nicht den Überblick, aber nicht den absoluten Überblick, weil ich da nicht tätig bin. Aber das, da geht es halt eben hauptsächlich darum, dass man halt eben jeden befragen müsste und dann gucken müsste, was dabei rauskommt.
Herr Röser, wir können ja auch noch mal Andrea Preusker von der Bosch-Stiftung, die ja sehr, sehr viel auch forschen und unterstützen im Bildungsbereich. Haben Sie eine Idee dazu? Können Sie da noch was ergänzen?
Ich habe schon fleißig mitgeschrieben, dass das ein Forschungsansatz sein könnte, der uns natürlich auch interessiert. Wenn wir über 100 Schulen mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet haben, tun sich ja ähnliche Fragestellungen auf. Ich glaube, weil Sie eingestiegen sind, die Schwächen werden in den Mittelpunkt gestellt. Es ist ja nicht so, dass man nur nach den Stärken schaut, auch in der Laborschule nehme ich an, nicht nur nach den Stärken, sondern auch nach den Schwächen, die man ausmerzen möchte. Schwächen ist das Motto einer der Preis. Trägerschulen und Stärken, aber eben auch die Potenzialorientierung, die da im Mittelpunkt steht. Und bei all den guten Praxisbeispielen, die es gibt, die werden alleine das Bildungssystem nicht verändern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen und das ist auch nicht so, dass ausschließlich alle Schülerinnen und Schüler eine erfolgreiche Berufslaufbahn hinlegen. Ganz bestimmt gibt es da auch Unterschiede. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir im System ansetzen, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche die Chance haben, auf eine richtig, richtig gute Schule zu gehen. Die ist, das zeigt das Feld der Preisträgerschulen im Deutschen Schulpreis, die es überall gibt, die aber noch viel, viel mehr sein können. Und dementsprechend arbeiten wir ganz viel auch mit Bundesländern zusammen, um wirklich eine Implementation und einen Übergang in das System hinzukriegen.
Frau Preusker, ist es vielleicht auch so, dass es nochmal auch sehr stark Schüler und Schülerinnen abhängig ist, also vom Kind abhängig, welche Schule auch gut für das Kind ist? Wir haben das ja eben schon so ein bisschen angedeutet bei der Waldorfschule. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, das Beispiel mit den offenen Lernräumen, den offenen Flächen, wie es sie in der Laborschule gibt oder mittlerweile auch an der Alemannenschule in Wutöschingen und an vielen anderen Schulen, die bedeuten natürlich auch, dass sich ein Kind darauf einlassen muss. Dementsprechend achten die Schulen darauf, dass man nicht sofort die komplette Öffnung findet, sondern dass es ein sukzessiver Prozess ist. Und dazu gehört natürlich vor allem auch das Thema Demokratiebildung, die gegenseitige Rücksichtnahme, das Aushandeln von Plätzen, von Lautstärken im Raum. Dementsprechend glaube ich schon, dass man die Kinder in der Verantwortung sehen kann, gemeinsam mit den Erwachsenen sich diese Schule zu erschließen. Und trotzdem kann es natürlich so sein, dass nicht jede Schule für jedes Kind genau die richtige ist.
Charlotte Bollwin fragt sich, inwiefern fließt in die Arbeit dieses Modells, also ich nehme mal an, dass sie die Laborschule meint, die Situation sogenannter Problemschulen ein?
Also das würde ja davon ausgehen, dass wir sozusagen nur unproblematische Kinder haben. Das ist natürlich nicht so. Wir haben auch viele Kinder, die Probleme mitbringen und die dementsprechend auch bei uns ausagieren. Das, was bei uns gut ist, ist, dass wir dafür ein Konzept haben. Also das heißt, wir haben die dementsprechenden Fachleute direkt an der Schule und wir haben ein Beratungskonzept, wo wir uns dann die Kinder dann angucken und beraten können und auch deren Eltern beraten können. Also insofern fließt das natürlich ein. Den Vorteil, den die Laborschule hat, dass wir eine tatsächliche Heterogenität haben. Das muss man sagen. Also das heißt, wir haben eben Kinder aus bildungsfernen Schichten, aber wir haben eben auch Kinder aus bildungsnahen Schichten. Und das ist ja das Problem an einigen Schulen, dass das da eigentlich nicht mehr existiert. Also dass die ursprüngliche Idee der Gesamtschule, finde ich, ist an der Laborschule nach wie vor sichtbar.
Frau Proska, ich glaube, Sie wollten noch was ergänzen, ne?
Das kann ich absolut auch aus ganz vielen anderen Schulen bestätigen. Viele Schulen haben sich auf den Weg gemacht in einer ganz schwierigen Situation, kurz vor der Schließung oder vor dem Umbau in eine andere Schulart womöglich. Und dementsprechend sind das nicht nur die Schulen, die vermeintlich geringsten Herausforderungen haben, die besonders gute Arbeit machen. Ich denke da an die aktuell nominierten Schulen in Berlin, Gemeinschaftsschulen von 1 bis zur gymnasialen Oberstufe, die eine ganz große Heterogenität haben, auch sich natürlich als inklusive Schulen verstehen. Gute Schule kommt mit dieser Heterogenität klar, auch wenn es anstrengend ist.
50 Jahre, keine Klassen, keine Noten. Wie viel Laborschule Bielefeld ist in den Regelschulen angekommen? Darüber haben wir heute Mittag gesprochen mit Rainer Devantier, Leiter der Laborschule Bielefeld. Lenia Schröder, sie ist Schülerin an der Laborschule. Andrea Preuska, sie ist Teamleiterin Bildung der Robert Bosch Stiftung. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben, sich die Zeit genommen haben. Natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Bettina Köster.